Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Eva Bahner im Studio. Herzlich willkommen.
Man hat keine externen Termine her, wo man mal hinfahren muss. Es geht jetzt alles auf Mausklick. Wir beenden ein Meeting und in der Minute später sind wir schon wieder im nächsten drin.
Ich habe es teilweise dann so gemacht, wenn die Kinder im Bett waren, dass ich weitergearbeitet war. Und man muss auch sagen, am Anfang, dadurch, dass die Events alle weggefallen sind, war dann zeitweise auch weniger zu tun.
Erfahrungen im Homeoffice, die viele Beschäftigte im Frühjahr im Lockdown gemacht haben und die sich nun in diesem Herbst zum Teil auch wiederholen dürften, dann nämlich, wenn Kinder hybrid unterrichtet werden oder in Quarantäne zu Hause sind. Homeoffice, das mobile Arbeiten außerhalb des Büros. Das ist unser Thema heute im Marktplatz nach 9 Monaten, in denen der Arbeitsplatz zu Hause, anfangs ja ein Provisorium, doch für viele inzwischen zur Dauereinrichtung geworden ist. Und das dürfte zunehmen. 2/3 der Unternehmen, so eine aktuelle Studie des IFO-Instituts, wollen auch langfristig Homeoffice stärker nutzen. Doch das freie und flexible Arbeiten hat auch Tücken, nicht nur was den Versicherungsschutz angeht, sondern auch die Arbeitszeiten und die Ausstattung. Wie muss mein Arbeitgeber mich unterstützen, wenn ich nicht mehr im Büro arbeite? Wie flexibel darf ich meine Zeit zu Hause tatsächlich einteilen? Und wie bleibe ich trotzdem motiviert und produktiv, auch wenn mir der Austausch mit KollegInnen fehlt? Solche und auch Ihre Fragen werden wir in den kommenden 1,5 Stunden beantworten. Und dafür ist uns zugeschaltet aus dem Berliner Funkhaus Tim Hagemann. Er ist Professor für Arbeitsorganisations- und Gesundheitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie Bielefeld. Schönen guten Morgen nach Berlin, Herr Hagemann.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Und ins Kölner Funkhaus gekommen ist Kerstin Gröne, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Mediatorin in der Kanzlei Luther. Schön, dass Sie da sind, Frau Gröne.
Guten Morgen, Frau Bahner. Ich freue mich auch.
Martha Böning ist Referatsleiterin Individualarbeitsrecht beim Deutschen Gewerkschaftsbund und auch dort Mitglied im Bundesvorstand. Hallo, guten Morgen, Frau Böning.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Und in 20 Minuten werde ich auch noch mit dem Steuerberater Wolfgang Mödder sprechen darüber, welche Steuervorteile das Homeoffice bietet oder auch nicht. Ja, und bevor wir in die arbeitsrechtlichen Feinheiten einsteigen, was im Homeoffice gilt und was nicht, zunächst die Frage an Martha Böning vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wie sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denn in diesem doch sehr besonderen Jahr klargekommen mit dem mobilen Arbeiten?
Sie sind sehr unterschiedlich klargekommen. Wir haben nach 8 Monaten oder 9 Monaten inzwischen der Pandemie und auch 9 Monaten verstärkte Nutzung von mobiler Arbeit sehr ambivalente Erkenntnisse. Zum einen sagen sehr viele Beschäftigte, das erweitert ihre Autonomiegewinne oder Bereiche. Sie können besser ihr Privatleben mit der Arbeit kombinieren. Wenn allerdings, und das ist wichtig, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist nämlich dann der Fall, wenn man in einer geregelten Situation der Homeoffice-Arbeit funktioniert, wenn man mit seinem Vorgesetzten oder seinem Arbeitgeber klare Vereinbarungen getroffen hat zu Arbeitszeiten, zu der Frage der Verfügbarkeit, zu der technischen Ausstattung und all diesen Sachen. Wenn all das nicht gewährleistet ist, es kommt also zu einer Situation des wilden mobilen Arbeitens und das war am Anfang der Pandemie ganz besonders problematisch, und gleichzeitig noch die Notwendigkeit besteht, Kinder zu betreuen, während man eigentlich arbeiten müsste, dann kommt es sehr leicht zu Überforderung, zu Stress, zu mehr Arbeit, die dann in die nächtlichen Stunden reinrutscht und damit eigentlich zu einer Situation, die Beschäftigten nicht gut vertragen.
Es gab ja im Sommer eine DAK-Studie, die zu dem Ergebnis kam, dass das Stressempfinden im Homeoffice sinkt, also Entlastung bringt, weil zum Beispiel das Pendeln wegfällt und sich vielleicht auch Familie und Beruf doch besser vereinbaren lassen im Homeoffice. Das deckt sich jetzt nicht mit Ihren Beobachtungen unbedingt?
Das deckt sich teilweise mit unseren Beobachtungen beziehungsweise mit den Studien, die wir kennen und den Auswertungen, die wir auch selbst vorgenommen haben. Das kann in der Tat so sein. Deswegen habe ich das eingangs gesagt. Das hängt von den Rahmenbedingungen ab. Natürlich fallen Reisezeiten weg. Natürlich fällt die Notwendigkeit, zahlreiche auswärtige Termine wahrzunehmen, gerade wenn die ohnehin aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Womöglich, das war in dem Eingangsstatement eine Zuhörerin oder eine interviewten Person, fallen einige Termine weg, die dazu führen, dass man mehr Zeit für vielleicht andere Themen hat. Dennoch, wenn also wie gesagt, so eine Kumulation von Arbeit und Notwendigkeit im privaten Leben auch sozusagen präsent zu sein, kommt, wenn es dazu kommt, dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte jederzeit einen anrufen kann und sozusagen auch verlangen kann, dass man sich abends oder nach dem Feierabend in irgendwelche Meetings einwählt oder E-Mails schreibt, die dann beantwortet werden müssen, dann kann das sehr wohl auch zu Problemen führen. Und im Übrigen ist es auch eine interessante Erkenntnis, es kommt ja auch vermehrt zu mehr Arbeit im Homeoffice. Es kommt vermehrt zu unbezahlter Mehrarbeit, die die Leute einfach irgendwann leisten, die sie gar nicht erfassen. Und das mag ja ein, zwei, drei Wochen gut gehen. Es ist aber auf Dauer sicherlich keine gesundheitsfördernde Lösung.
Tim Hagemann, Sie haben einen Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie in Bielefeld. Teilen Sie diese Ansicht? Also wie ist das mit dem Stress? Nimmt der zu im Homeoffice?
Ja, also ich würde erstmal grundsätzlich auch Frau Böning zustimmen. Auch wir haben eigene Untersuchungen von unserem Institut in einigen Unternehmen jetzt gemacht, auch bezüglich der Situation. Man muss sicherlich sagen, es ist ja jetzt nicht nur die Situation der mobilen Arbeit. Es kommt ja bei vielen jetzt auch noch Kurzarbeit, vielleicht auch Ängste um den Job und vieles andere hinzu. Und in der ersten Phase, dem ersten Lockdown, war ja tatsächlich auch noch die Kinderbetreuung, glaube ich, eine hohe Belastung. Wenn man jetzt aber die Bewertung der mobilen Arbeit an sich nimmt, dann ist das schon so, dass der überwiegende Teil erstmal sagt, das ist als Option sehr, sehr positiv. Das hat ganz viele Effekte, die auch stresslindernd sind. Also lange Pendelzeiten, Dienstreisen fahren weg, die Möglichkeit, sich auch um Familie und Kinder zu kümmern, auch im Haushalt Dinge, also dass man für Handwerker auf einmal erreichbar ist oder die ganzen Dinge, die ja auch genannt werden. Aber es gibt sozusagen auch ein großes Aber. Und wenn man jetzt guckt, was ist das Wichtigste für die Mitarbeitenden, was ihnen auch fehlt, ist es ganz klar natürlich auch der soziale Kontakt, wenn man jetzt 4-5 Tage im Homeoffice ist. Und Arbeitsmittel, das ist auch ein Thema, was oft genannt wird, dass man zu Hause nicht die gleiche Ausstattung hat. Und das geht natürlich dann auch mit Themen von Gesundheit einher, aber auch ein eigenes Arbeitszimmer. Es gibt da sicherlich große Unterschiede auch hinsichtlich den räumlichen Möglichkeiten, die jemand hat, ob jemand am Küchentisch arbeitet oder in einer Einraumwohnung wohnt. Und insofern würde ich jetzt unterm Strich sagen, ja, als Option ist es sehr gut, aber es muss definitiv vieles geregelt werden. Das hatte Frau Böning ja auch schon angesprochen. Das werden wir sicherlich auch noch weiter diskutieren. Und jetzt 5 Tage im Homeoffice, das glaube ich, wollen die allerwenigsten. Ich glaube, für die meisten ist es 2 bis 3 Tage, wäre es eine wunderbare Option.
Wenn wir darüber sprechen, was geregelt werden muss, dann müssen wir erst mal auch eine Begriffsabgrenzung vornehmen. Was gilt im Homeoffice und was nicht? Das hängt auch damit zusammen, welche Art der Heimarbeit man gerade praktiziert. Und da gibt es ja unterschiedliche Begriffe, auch mobiles Arbeiten, Homeoffice, Telearbeit. Frau Gröne, Sie müssen uns da mal jetzt helfen zu sortieren, die einzelnen Begriffe.
Sehr gerne. Die Begriffe werden tatsächlich noch häufig durcheinander geworfen und da würde ich gerne auch einen Überblick zu geben. Häufig hört man vom Stichwort Heimarbeit, aber die Heimarbeit ist tatsächlich nicht das, worüber wir heute hier sprechen, über das Homeoffice mobile Arbeiten. Die Heimarbeit ist eine selbstständige Tätigkeit und spezifisch geregelt in einem extra dafür bestehenden Gesetz, dem Heimarbeitsgesetz, und meint eben solche Arbeiten, die in selbstständiger, unabhängiger Form zu Hause erledigt werden. Gemeinhin kennt man das noch aus der Vergangenheit mit dem Stichwort Zusammenbauen von Kugelschreibern. Heute gibt es aber auch moderne Formen davon wie Produkttester, Blogger, Grafikdesigner. Das ist aber nicht das, wovon wir heute reden, das, was wir alle im Alltag erleben, sondern das ist das Homeoffice und die mobile Arbeit. Und dann hören wir gelegentlich auch den Begriff der Telearbeit. Das ist aber wiederum auch ein ganz spezifischer Arbeitsplatz. Der Begriff stammt aus der Arbeitssicherheit, nämlich dann, wenn der Arbeitgeber tatsächlich beim Arbeitnehmer zu Hause einen festen Arbeitsplatz einrichtet, einen Büroarbeitsplatz. Und hier kommt der Arbeitgeber nach Hause zu Ihnen, schließt bei Ihnen die Arbeitsmittel, Kommunikationsmittel an, stellt Tisch und Stühle auf. Und das ist auch nicht das, was wir heute und in dieser
Pandemie. Das wäre ein Traum für viele sicherlich.
Ja, und nicht unbedingt, weil möchte ich unbedingt den Büroschreibtisch aus dem Bürooffice haben. Da beißt es sich nämlich, da werden wir sicherlich nachher zu kommen. Mobiliar vom Arbeitgeber klingt erstmal schön, aber ich habe ja meine privaten Wünsche für die Einrichtung. So, und jetzt ganz wichtig, was ist eigentlich Homeoffice, was ist mobiles Arbeiten? Da fehlt uns immer noch eine gesetzliche Definition zu. Und im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen wir darunter eben die Loslösung vom betriebsbasierten Arbeitseinsatz. Also wenn wir woanders arbeiten als in dem Betrieb, was wir klassisch kennen. Der Homeoffice-Arbeitsplatz meint dabei tatsächlich die Arbeit im privaten, in den privaten Räumlichkeiten des Arbeitnehmers, während das mobile Arbeiten weitergeht und auch jeden beliebigen anderen Arbeitsplatz mit einbezieht, zum Beispiel auf der Parkbank, im Café oder sogar im Schwimmbad. Das erkennen wir sehr, also häufiger aus sehr modernen Arbeitsformen wie Softwareunternehmen oder ähnliches.
Und das heißt, das ist das, was wir in den letzten 9 Monaten oder viele von uns oder viele, die einen Bürojob haben, tatsächlich praktiziert haben in den letzten 9 Monaten. Wie sieht es denn jetzt aus? Also Sie sprachen ja an, private Wünsche für die Einrichtung. Also viele denken sich jetzt sicher, vielleicht sollte ich doch mal einen Bürostuhl mir jetzt anschaffen, weil langsam kriege ich doch Rückenschmerzen. Wie sieht es denn aus? Haben da Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen grundsätzlich einen Erstattungsanspruch für mehr Ausgaben jetzt im Homeoffice? Mhm.
Auch das ist eine sehr gute Frage, weil es natürlich so ist, und das kennen wir so aus der Praxis, dass der Arbeitgeber erstmal verpflichtet ist, die für eine ordnungsgemäße Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Und da fragen wir uns, was gehört denn dazu? Das ist natürlich bei einem Büroarbeitsplatz sicherlich der Laptop und das Handy, das Smartphone, das Tablet. Und dann geht es weiter. Was ist mit dem Stuhl, mit dem Tisch, mit der Lampe oder auch mit dem Arbeitszimmer an sich? Oder was ist eigentlich mit den Zusatzkosten wie Strom etc.? Man muss hier ein bisschen differenzieren. Was diese Frage, muss der Arbeitgeber Kosten übernehmen, angeht, gibt es tatsächlich einen Ansatz, wonach Aufwendungsersatz bestehen kann? Aber das Thema ist nicht ganz neu. Wir kennen das aus der Historie, das kennen Sie sicherlich alle von Außendienstmitarbeitern, die schon seit vielen Jahren im Homeoffice auch arbeiten, oder auch der Lehrer, der klassischerweise zu Hause arbeitet. Und da gibt es Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu. Und das Bundesarbeitsgericht hat da klare Linien aufgesetzt, wie man dort differenziert. Im Wesentlichen kommt es darauf an, ob die Anschaffungen, die getätigt werden, im überwiegenden Arbeitgeberinteresse erfolgt sind. Das ist so die grobe Abgrenzung, da können wir gleich noch mal konkreter reingehen. Ob man einen Erstattungsanspruch hat, und wir hören Arbeitgeberinteresse und wir kennen das im Arbeitsrecht, es wird sehr oft abgewogen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Und dieser Ausgleich muss auch hier stattfinden.
Das heißt aber jetzt ganz konkret, also wenn ich den Wunsch habe, was würden Sie dann raten? Soll man individuell tatsächlich versuchen, das mit dem Arbeitgeber auszuverhandeln oder geht man über den Betriebsrat? Wie ist da die Vorgehensweise jetzt?
Ja, Frau Bahnert, Sie sprechen es genau richtig an. Also meine Erfahrung aus der Praxis und das nicht nur als Anwältin, sondern auch als Mediatorin ist, wir müssen miteinander reden. Das heißt, wer ist mein Ansprechpartner als Arbeitnehmer? Das ist natürlich auch der Betriebsrat, aber vor allem der Arbeitgeber. Wir müssen jetzt ins Gespräch gehen. Wir haben natürlich jetzt eine Sondersituation in der Pandemie, wo aus einer Krisen- und Notsituation viele ins Homeoffice gegangen sind, ohne konkrete Regelungen, ohne Absprachen. Man hat es gemacht, weil alle zusammen gesellschaftlich an einem Strang gezogen haben. Und jetzt, nach 9 Monaten, fragt man sich, was ist nun zu tun? Wir müssen miteinander reden und da Vereinbarungen treffen. Und wenn wir keine Vereinbarungen haben, ja, dann müsste man in einen Rechtsstreit gehen. Aber wer will das tatsächlich im laufenden Arbeitsverhältnis? Und davon kann ich immer nur abraten.
Wir wollen jetzt mal schauen, es gibt ja bereits Unternehmen, die schon eine Betriebsvereinbarung zum Homeoffice haben. Also viele basteln gerade daran, zum Beispiel bei SAP, bei dem DAX-Unternehmen, ein Softwarekonzern. Da gibt es schon seit 2018 eine Betriebsvereinbarung zum Homeoffice. Und da haben viele Mitarbeiter auch schon vor Corona regelmäßig mobil gearbeitet. Derzeit sind es 90% des Personals, die remote, also auf Distanz arbeiten. Ja, und wie das läuft, das hat meine Kollegin Katharina Thoms beobachtet.
Es ist doch 1:30 Uhr.
Aber wir hören dich gerade schlecht.
Ja, wir sind ja kein Softwareunternehmen, oder?
Nein.
Personalchef Kawa Yunosi und sein Team machen es seit Frühjahr wie fast alle der bundesweit rund 23.000 Beschäftigten bei SAP. Sie sitzen verstreut in ihren Wohnungen. Statt großer Weihnachtsfeier planen sie jetzt Online-Events für die Weihnachtszeit.
Nadja Robin, möchte einer von euch mal das Winter Wonderland bitte?
Personalvorstand Kawa Yunosi sitzt vor einer menschenleeren Bürofläche bei SAP. Das ist aber nur sein virtueller Hintergrund.
Da hinter mir jetzt eine Wäschekorb und ein paar anderen Sachen liegen, wozu ich nicht gekommen bin, aufzuräumen, habe ich gesagt. Diesen Anblick erspare ich Ihnen.
Schon vor Corona haben SAPler im Schnitt 2 Tage mobil gearbeitet, von unterwegs oder zu Hause. Freiwillig, aber geregelt in einer Betriebsvereinbarung. Und damit auch ausgestattet mit Laptop, Tablet und Smartphone vom Arbeitgeber geliehen. Im Frühjahr mit Corona konnte dann blitzschnell umgestellt werden.
Deswegen haben wir seinen Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit gegeben, den eigenen Monitor mitzunehmen vom Büro. Und das Gleiche gilt für Bürostuhl auch.
Extra Geld für ein Arbeitszimmer, Internetkosten gibt es bei SAP nicht.
Weil einerseits haben wir ein ganz anderes Lohnniveau bei uns bei SAP. Wir sind ja überwiegend Akademiker. Also das ist bei uns ein großes Thema.
Corona beschert SAP Umsatz- und Gewinnrückgang. Mitarbeitende sollen trotzdem nicht bestraft werden. Boni würden weitergezahlt.
Und dann die Sommerrennen sind Gate 3. Da sind die Deadlines einfach jetzt nach hinten geschoben worden.
Lars Lamadee und seine Mitarbeiterin Eva Pierkowski besprechen das nächste Sponsoring via Videokonferenz. Autorennen nach Corona.
Wie viele Tickets werden wir da haben?
30.
Die beiden aus der Marketingabteilung sitzen mal am Küchentisch, mal im Arbeitszimmer. Im Sommer waren sie einen Tag pro Woche in der Firma. Jetzt wieder voll im Homeoffice.
Diese Coffee Corner Culture, ja, dass man sich eben zu einem Meeting einfach mal 30 Minuten hier trifft, und das fehlt schon durchaus.
Eva Pierkowski hat auch schon vor Corona Homeoffice gemacht, immer freitags. Aber im Lockdown mit 3 kleinen Kindern, das war schon hart.
Ich habe es teilweise dann so gemacht, wenn die Kinder im Bett waren, dass ich weitergearbeitet war. Und man muss auch sagen, am Anfang, dadurch, dass die Events alle weggefallen sind, war dann zeitweise auch weniger zu tun.
Bei SAP gibt es generell keine Arbeitszeiterfassung. Es gilt Vertrauensarbeitszeit. Während Corona galt, maximale Flexibilität, sagt der Personalchef.
Also haben wir gesagt, wenn ihr nicht arbeiten könnt wegen der Betreuung, dann müsst ihr auch nicht arbeiten. Braucht aber auch keine Angst um Gehaltskürzungen oder sonst was zu haben.
Im Laufe der Monate habe sich die Arbeit durch die vielen Online-Meetings auch verdichtet, sagt Lars Lamadee.
Man hat keine externen Termine her, wo man mal hinfahren muss. Es geht jetzt alles auf Mausklick. Wir beenden uns hier in dem Meeting und in der Minute später sind wir schon wieder im nächsten drin.
In der Software seien deshalb automatisch Pausen eingeplant bei Meetings, denn pausenlos Stress, das sei eigentlich nicht die Philosophie des Softwareunternehmens, sagt der Personalchef. Achtsamkeitskurse, Lesungen oder Weinproben gibt es jetzt mit Corona eben auch virtuell.
Also der Gaumen ist so ein bisschen müde und man kann den ganz gut wieder pimpen mit so einem Glasprickler. Also der macht so ein bisschen was mit dir.
Die Firma hat eine Sommelier organisiert und die Videokonferenz dazu. An einem Freitagabend im November probieren etwa 1.500 SAPler, wie der Cremant so schmeckt. Das Weinprobenpaket konnten die Mitarbeitenden vorher über die Firma bestellen.
Ich muss dich leider kurz unterbrechen, weil hier ein Kollege trinkt Wein mit der Katze zusammen.
Personalvorstand Kawajonosi schätzt, dass er seine Leute noch bis Mitte nächsten Jahres so bei Laune halten muss. Yonosi geht auch davon aus, dass nach Corona noch mehr mobil gearbeitet werden wird. In der bisherigen Vereinbarung hat der Betriebsrat noch ausgehandelt, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat auch Anspruch auf einen eigenen Arbeitsplatz im Unternehmen. In Zukunft könnten geteilte Arbeitsplätze häufiger werden, sogenannte Shared Desks.
Der Anteil von Kollaborationsräumen, Projektflächen, Design Thinking Flächen etc., das wird auch in Zukunft noch mehr zunehmen.
Sagt SAP-Personalvorstand Yonosi, mit dem meine Kollegin Katharina Thoms gesprochen hat. Und in der Tat gibt es ja viele Unternehmen, die Gefallen gefunden haben, an dieser neuen Art zu arbeiten, und das auch dazu führen könnte, dass Beschäftigte keinen Anspruch mehr haben auf einen eigenen Arbeitsplatz dann im Büro, dass es Wechselarbeitsplätze geben wird. Frau Gröne, das wäre dann ein Verlust aus Arbeitnehmersicht?
So einfach ist es für Arbeitgeber erstmal nicht, jemand dauerhaft ins Homeoffice zu schicken, wenn nicht eine explizite Regelung dazu vorliegt im Arbeitsvertrag. Und selbst eine Regelung in der Betriebsvereinbarung kann nicht über das hinausgehen, was im Arbeitsvertrag zugesagt ist. Also wenn im Arbeitsvertrag keine Möglichkeit enthalten ist, den Arbeitnehmer ins Homeoffice zu schicken, kann auch über eine Betriebsvereinbarung keine Pflicht dazu begründet werden. So, also von daher glaube ich, die Arbeitnehmer profitieren oft davon, wenn entsprechende Regelungen gefunden werden. Und jetzt hatten wir ja bei den Einspieler bei SAP das Stichwort Betriebsvereinbarung. Und da muss ich sagen, das ist in der Tat das Mittel, das viele Arbeitgeber momentan auch wählen. Das ist auch meine Wahrnehmung aus der Beratung und auch meine Empfehlung. Denn hier kann vieles geregelt werden, was sonst eben unsicher und offen ist. Nämlich die Frage, besteht ein Anspruch, darf jemand dorthin? aber immer nur als Recht eingeräumt und nicht als Pflicht.
Frau Böning, sehen denn die Betriebsvereinbarungen, an denen gerade gefeilt wird in den Unternehmen, sehen die ähnlich aus wie bei SAP? Also es kommt mir ziemlich großzügig vor. Die bekommen ein Tablet ausgeliehen, einen eigenen Monitor dürfen sie mitnehmen, Bürostuhl.
Also es gibt keine One-Size-Fits-All für Betriebsvereinbarungen. Es gibt sehr unterschiedliche, je nach Branche und je nach Tätigkeit kann natürlich in unterschiedlichem Umfang es ermöglicht werden, außerhalb des Betriebes zu arbeiten. Das kommt sehr stark auf die Tätigkeit an. Aber in der Tat, eine der Fragestellungen, die in den Betriebsvereinbarungen geregelt werden müssen, ist oder sollten, ist die Frage der Ausstattung und der Frage der Kostentragung. Und das wird in der Regel auch angegangen, weil das auch ein Punkt ist, der den Betrieb, den Beschäftigten unter den Nägeln brennt.
Und wie großzügig sind die Unternehmen da so?
Sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, es gibt von der kompletten Zweitausstattung bis hin zu der Möglichkeit, oder angefangen bei der Möglichkeit, einen Laptop mitzunehmen nach Hause, bis hin zu einer Möglichkeit, eine komplette Ausstattung zu bekommen. Und ich denke, hier gibt es auch innerhalb der Betriebe und innerhalb der Belegschaften unterschiedliche Bedarfe. Das hat Frau Gröner auch sehr zutreffend erläutert. Nicht jeder kann und möchte von seinem Arbeitgeber einen Schreibtisch in die Wohnung reingestellt bekommen.
Und, zu uns in die Runde gekommen ist nun Wolfgang Mödder. Herr Mödder, Sie sind Steuerberater in einer Kanzlei in Kerpen-Sindorf und Sie möchte ich jetzt fragen, kann man sich zumindest nach diesem doch besonderen Corona-Jahr beim Finanzamt etwas zurückholen?
Ja, guten Morgen erstmal in die
Runde. Guten Morgen.
In der Tat ist die steuerliche Abzugsfähigkeit von Arbeitszimmern immer schon ein Thema gewesen. Und wir haben im Moment natürlich die grundlegenden Regelungen unverändert. Das heißt, es muss ein in sich abgeschlossenes Zimmer sein und andere strenge Anforderungen sind dort gestellt worden oder bestehen seitens der Finanzverwaltung, sodass man aktuell sagen muss, wenn ich jetzt ein Durchgangszimmer oder tatsächlich nur die Küchenecke habe, habe ich ein grundsätzliches Problem, diese Kosten beim Finanzamt geltend zu machen. Es gibt ja die ein oder andere Initiative, dass dies für dieses Jahr 2020 noch geändert wird. Und das kann man eigentlich nur hoffen. Grundsätzlich ist meine Empfehlung für alle, die jetzt im Homeoffice sitzen, sauber zu dokumentieren, wann und wie lange sie im Homeoffice waren und dass es wirklich auch ein pandemiebedingter Aufenthalt war. Das heißt, dass der Arbeitgeber quasi gezwungen war oder auch Homeoffice angeordnet hat.
Sie sprachen es an, es gibt Forderungen aus der Politik, dass SteuerzahlerInnen ein bisschen mehr Raum eingeräumt bekommen bei der Absetzbarkeit im Homeoffice. Was gibt es da für Vorschläge? Wird sich da noch etwas tun, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, es gibt ein, zwei Initiativen auch aus den Bundesländern. Da gibt es die Ideen, dass man sagt, wir wollen eine pauschale Regelung von 5 € pro Tag, die ich im Homeoffice bin. Weil klar ist ja auch vielen Arbeitnehmern, klar, die haben keine Kosten für die Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte, aber die entfallen dementsprechend auch im Abzug als Werbungskosten. Dafür sind Aufwendungen im Homeoffice. Und da meine ich, müsste der Staat schon eine Regelung finden, indem er von den ganz, ganz strengen Anforderungen weggeht. Weil am Ende hat der Arbeitnehmer ja gar keine Wahl. Er ist ja quasi gezwungen, im Homeoffice zu arbeiten. Und ich denke, wenn das sauber dokumentiert ist, dann sollte da auch ein Abzug möglich sein, da der Arbeitnehmer ja diese Aufwendungen tätigt, um seinen Job zu erfüllen. Also das ist zwingend und er kann sich da auch nicht großartig wehren. Und dann müssen die Kosten, die da entstehen, auf jeden Fall steuerlich abzugsfähig sein.
Bislang ist das noch schwierig. Das heißt aber, Berufspendler müssen unter Umständen auch mit einer Nachzahlung dann rechnen in diesem Jahr?
Ja, sagen wir so, Nachzahlung gegebenenfalls, wenn Sie bisher so hatten, dass Sie im Rahmen eines Lohnsteuerfreibetrages diese hohen Werbungskosten bereits monatlich im Rahmen der Lohnabrechnung geltend gemacht haben. Wenn diese Fahrtkosten jetzt komplett wegfallen und es gibt keinen zusätzlichen Abzug für die Arbeit im Homeoffice, dann entfallen natürlich diese Werbungskosten. Und dann kann es zu Nachzahlungen kommen, beziehungsweise diejenigen, die es noch nicht im Lohnsteuerfreibetrag einbezogen haben, die werden mit einer erheblich geringeren Erstattung rechnen müssen.
Wie ist das denn eigentlich mit Arbeitsgeräten, die ich mir jetzt angeschafft habe in diesem Jahr? Also zum Beispiel einen neuen Drucker, eine neue Lampe, einen neuen Bürostuhl. Lässt sich da steuerlich was machen?
Ja, genau. Also die Ausstattungsgegenstände, die sind beruflich bedingt angeschafft. Und ich glaube, dass die berufliche Nutzung jetzt auch in diesem Jahr, die nachzuweisen, eigentlich kein Problem sein wird. Das heißt, die sind entweder voll abzugsfähig oder über sogenannte Abschreibung, über, wenn es ein teurerer PC ist oder so, über 3 Jahre geltend zu machen. Auch sonstige Dinge, die ich, vernünftigen Bürostuhl, ähnliche Dinge, wenn der Arbeitgeber das nicht stellt, dann sind diese Sachen im Rahmen der Werbungskosten auf der Anlage N auf jeden Fall geltend zu machen. Diese Abzugsbeschränkungen, die bestehen halt für die Raumkosten, die als solche entstehen. Also anteilige Miete, anteilige Abschreibung für den Raum, irgendwelche Renovierungskosten, Heizkosten, ähnliche Dinge. Da sind im Moment sehr, sehr strenge Anforderungen und da wäre die Hoffnung, dass die Politik da auf jeden Fall eine sachgerechte Lösung für das Jahr 2020 und wahrscheinlich auch 2021 finden muss.
Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, das aber sicherlich auch einige Menschen beschäftigt, die viel im Homeoffice arbeiten, ist der Versicherungsschutz. Wie ist das eigentlich geregelt, Frau Gröne? Ist man zu Hause auch gut versichert?
Also das Gesetz unterscheidet nicht danach, wo man arbeitet, sondern es schließt in die Versicherung schlichtweg den Beschäftigten ein. Allerdings ist man natürlich auch Privatperson und die Frage ist, wo ist man im Homeoffice Privatperson und wo ist man eben Beschäftigter? Und auch das beschäftigt schon seit vielen Jahren die Gerichte und hier das Bundessozialgericht. Es ist so, im Homeoffice bin ich versichert. Und es hängt aber davon ab, was ich gerade mache. Das Bundessozialgericht hat da im Jahr 2018 eine kleine Richtungsänderung vorgenommen und sagt mittlerweile, es kommt auf die objektivierte Handlungstendenz an. Ein juristischer Begriff, den möchte ich mit Leben füllen. Es kommt also darauf an, ob das, was ich gerade tue, arbeitsorientiert ist. Also wenn der Arbeitnehmer den Weg aus betrieblichen Gründen zurücklegt, während der er verunfallt, dann ist das versichert. Als Beispiel. Der Weg die Kellertreppe runter in mein Homeoffice, um dort die Arbeit aufzunehmen, ist versichert. Der Weg hoch in die Küche, um einen Kaffee zu machen, ich stolper und falle, ist nicht versichert. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber letztendlich versucht man hier die Abgrenzung zu finden zu der betrieblichen Tätigkeit und dann ja wiederum dem Umstand, dass wir uns in der Wohnung, im Privatbereich befinden und eben Arbeitszeit und Freizeit hier deutlich vermischen können.
Also wenn Sie sagen nicht versichert, dann meinen Sie nicht gesetzlich unfallversichert?
Selbstverständlich, entschuldigen Sie, dass ich das nicht klargestellt habe, sondern da geht es darum, ob hier die berufsgenossenschaftlichen Versicherungen eintreten. Ansonsten hat man natürlich immer seinen privaten Krankenversicherungsschutz, der bleibt dann natürlich bestehen.
Was ich auch ganz interessant fand, war der Begriff der Vertrauensarbeitszeit, den der SAP-Personalvorstand ja benutzt hat in dem Beitrag zu Beginn der Sendung. Das klingt erstmal entspannt. Also er hat gesagt, wenn ihr nicht arbeiten könnt, dann müsst ihr nicht arbeiten. Also das bezog sich natürlich auch auf die Zeit, als die Schulen geschlossen waren und die Kitas geschlossen waren. Was gilt denn im Homeoffice eigentlich? Also was gilt, was die Arbeitszeit angeht?
Also die arbeitszeitrechtlichen Vorschriften aus dem Arbeitszeitgesetz gelten im Homeoffice genauso wie im Betrieb auch. Da gibt es keinerlei Unterschiede. Das bedeutet, die Höchstarbeitszeit von 10 Stunden maximal pro Tag, die vorgeschriebenen Pausenzeiten bei Arbeitszeiten von 6 bis 9 Stunden mindestens 30 Minuten und größer 9 Stunden eben 45 Minuten, die man in 15-Minuten-Takte aufteilen kann. Das gilt genauso auch zu Hause. Auch betriebliche Regelungen zu Kernarbeitszeiten, zu Erreichbarkeiten, auch die bleiben anwendbar. Allerdings, und das haben wir ja auch rausgehört und auch Frau Böning hatte das angesprochen, die Frage ist, was hat man da vereinbart, was macht man zu Hause, weiß man das? Hier müssen Regelungen her, um das eben auch nochmal klarer zu gestalten. Und da ist auch eine Betriebsvereinbarung aus meiner Sicht, wenn Betriebsräte bestehen, das Mittel der Wahl, um hier zu regeln, wie Erreichbarkeiten sichergestellt werden, um eben diesen Vertrauensvorschuss, den der Arbeitgeber hier den Arbeitnehmern gibt, das merke ich, manchmal tun sich die Arbeitgeber damit schwer, man verliert Kontrolle, um das eben auch im Blick zu halten. Die großen Unternehmen oder viele Großunternehmen, die ich kenne, die arbeiten ohnehin mit Arbeitszeiterfassungssystemen. Das ist mittlerweile über mobile Apps möglich, über den PC, sodass man sich zu Hause genauso einloggen kann, wie man das eben auch im Büro tut. Da ist die Arbeitszeit natürlich erfasst. Das Stichwort Vertrauensarbeitszeit würde ich gerne noch aufgreifen. Das besagt ja letztendlich, dass man dem Arbeitnehmer, so ist das Konzept, das darf man nicht vergessen, ein Arbeitskontingent zur Verfügung stellt, also ein Arbeitsvolumen und darüber steuert. Und auch hier bleibt es dabei, man muss im Gespräch bleiben, denn diese Vertrauensarbeitszeit kennen wir auch aus dem beruflichen Büroalltag. Mitarbeiter, die mit dem gleichen Arbeitsvolumen überlastet sind, als wie die Kollegen, da muss man ins Gespräch gehen, dass die nicht dauerhaft Überstunden machen.
Herr Hagemann, wie kann man sich denn am besten seine Arbeitszeit einteilen im Homeoffice? Also es ist ja schwierig tatsächlich, man hat ja keinen Pausengong zu Hause. Was raten Sie da? Wie strukturiert man sich am besten im Homeoffice?
Ja, ich möchte auch nochmal bei Frau Gröner anschließen hinsichtlich auch der Betriebsvereinbarung, was jetzt mobile Arbeit heißt. Was ich aber auch noch merke, dass häufig die Erwartungen nicht geklärt sind. Also jenseits jetzt den vielleicht juristischen und auch Vereinbarungen, die man schriftlich getroffen hat, ist es dann in den einzelnen Arbeitsteams doch recht unklar. Was heißt das jetzt? Wird von mir erwartet, dass ich immer zu Hause erreichbar bin? Häufig ist es so, dass man sagt, okay, zwischen 12 und 1, das war im Unternehmen so, so ist jetzt auch zu Hause dann die Mittagszeit und da kann ich halt nicht erreichbar sein. Und das deckt sich natürlich dann wiederum nicht mit den Vorteilen, die man hat, wenn die Kinder um 1 oder 2 Uhr nach Hause kommen und man dann meinetwegen gemeinsam Mittagessen gehen will. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da die Erwartung zu klären, dass sowohl im Team, aber auch vielleicht auch nochmal im größeren Organisationsrahmen. Dann zu Hause, für mich ist es wichtig, und wir haben ja tatsächlich die großen Probleme der Entgrenzung zu Hause, also die immer ständige Erreichbarkeit. Man muss selbst dafür Sorge tragen, dass man auch den Übergang schafft in das Private. Und insbesondere, wenn ich jetzt auch beengte räumliche Verhältnisse habe und an meinem Küchentisch arbeite, ist das schon eine Herausforderung. Und erstmal ist da ganz wichtig, dass man für sich sich feste Zeiten setzt, die für einen natürlich bestenfalls auch gut passen und sich auch mit meinetwegen der Familie dann gut vereinbaren lassen oder familiären Aufgaben. Und dass man sich an diese Zeiten hält und auch Pausenzeiten nimmt. Und bei Pausenzeiten ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man eben nicht vor dem Bildschirm sitzen bleibt. Das ist sowohl für unseren Rücken oder für die ganze Muskulatur eine große Belastung, aber auch für unsere Augen. Wenn wir die ganze Zeit nah fokussieren, ist es sehr wichtig für unsere Augenmuskulatur, dass wir auch in die Ferne gucken und dass wir dann zum Beispiel auch eine aktive Pausengestaltung haben.
Das heißt, und Bewegung ist wichtig im Homeoffice?
Absolut. Und das kann man auch sehen. Auch das zeigen Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass ganz viele auch sagen, manche geben an, dass sie jetzt besser Möglichkeiten haben, Sport zu machen, weil sie dann in der Mittagspause oder irgendwie auch eine kurze Runde laufen können. Aber ganz viele sagen doch, dass halt Bewegungsarmut ein großes Problem ist. Einfach die Pendelei zur Arbeit, meinetwegen mit dem Fahrrad oder wenn man im öffentlichen Nahverkehr fährt, sind das schon viele Schritte und Bewegungen, die man vollzieht. Und all das fällt weg und da müssen wir gegensteuern. Also gerade sitzende Tätigkeit, das war jetzt auch viel in den Medien, das ist tatsächlich so, ist eine hohe, hohe Belastung für uns und für unsere Wirbelsäule. Und da müssen wir gegensteuern. Und wie gesagt, aber Bewegung ist auch wichtig, tatsächlich, um den Kreislauf anzuregen, für die ganze Durchblutung und wie gesagt auch für die Augen, der Blick in die Ferne. Also das ist schon mal ganz wichtig, das zu tun. Dann auch Arbeit anzupassen an die zirkadiane Rhythmik, das ist immer empfehlenswert. Also wir haben über den Tag verschiedene Leistungskurven und viele können sich zum Beispiel morgens am besten konzentrieren. Wenn ich aber dann die ersten 2 Stunden vergeude, um E-Mails zu prüfen oder andere Tätigkeiten der Ablage zu tun oder irgendwelche langwierigen Meetings, habe ich eigentlich meine beste Arbeitszeit, an der ich mich am besten oder in der ich mich am besten konzentrieren kann, vergeudet. Und da wäre es halt sehr wichtig, sich wirklich auch dahingehend zu optimieren, zu überlegen, welche Aufgaben man hat, sich dafür Zeit einzuteilen, die Pausen einzuteilen, sich daran zu halten. Aber man muss halt auch dann im Team, wenn man störungsfrei arbeiten will, das im Team kommunizieren, dafür Regeln haben, dass man auch offline sein kann und dass man meinetwegen dann am Nachmittag ein Meeting hat. Ja, das wären ganz wichtige Dinge zu beachten.
Was ja auch öfter mal den Kreislauf anregt, ist der Austausch mit Kollegen, mit Kolleginnen. Tratsch, Flurfunk, das fällt ja alles weg im Homeoffice. Lässt sich das irgendwie ersetzen?
Ich glaube, das ist sehr schwer. Und das ist auch das, was die meisten wirklich angeben. Und das kann man auch beschreiben, wenn Sie jetzt eine Videokonferenz haben und Sie haben dann 20 Kacheln vor sich oder meinetwegen auch 12. Was wegfällt, ist die ganze emotionale Kommunikation. Also wir erfahren und erleben die Emotionen der anderen, indem wir deren Gesichtszüge erkennen und die Emotionen erkennen. Und wir imitieren das auch leicht. Also wenn uns jemand anlächelt, dann lächeln wir irgendwie zurück. Und darüber so eine Art Biofeedback erfahren wir auch selbst die Emotionen. Und diese ganze emotionale Ebene, die auch viel unbewusst abläuft, das fällt alles weg. Und das ist auch das, was viele berichten. Sachlich kann man sehr gut über etwas reden. Man kann auch gut und strukturiert irgendwelche Meetings durchführen. Aber all das, erstmal die direkte emotionale Kommunikation, fällt weg. Und natürlich auch der ganze Flurfunk, also das ganze Informelle. Und auch das, man redet immer etwas negativ von Tratsch und Klatsch, aber es hat ja auch, es drückt ja auch eine Verbundenheit und ein Interesse an anderen Menschen aus, wenn man sich halt auch interessiert, wie es Menschen geht, wie es ihnen ergeht in verschiedenen Situationen, wenn man Anteil nimmt, wenn man sich erkundigt. Und das ist etwas, was im Moment halt wegfällt. Und der Mensch ist ein soziales Wesen, also Isolation oder keine sozialen Kontakte ist für uns eine hohe Belastung. Und da zeigen ja auch gerade Studien, dass insbesondere junge Menschen sich sehr schwer tun mit der Situation. Man könnte ja denken, die sind wie die Fische im digitalen Wasser nun unterwegs, aber ihnen fällt es schwieriger, mit der Situation klarzukommen, weil sie wahrscheinlich noch sehr viel mehr darauf angewiesen sind, sich auszutauschen, Rückmeldung zu bekommen, Erlebtes einzuordnen, was hat der Chef da irgendwie gerade gemeint, was war jetzt in dem Kundengespräch. Und das kann man natürlich im Büro, kann man da schnell nachfragen, kann sich eine Meinung einholen, kann eine gemeinsame Bewertung aufbauen und all das fällt jetzt natürlich weg. Und das ist, glaube ich, auch ein Defizit, was sehr schwer aufzuheben ist. Und da gibt es natürlich jetzt Formate, dass man sagt, dass man sich zum Beispiel dezidiert, entweder nach der Mittagspause, wann auch immer, eine halbe Stunde trifft, vielleicht auch in kleineren Teams und nicht über Arbeit redet. Also man redet einfach nur, wie es einem gerade geht. Alles Mögliche, es darf nichts mit Arbeit zu tun haben.
Also digital trifft.
Digital trifft, ja, in dem Fall. Es wäre sicherlich auch eine Option, im Moment sicherlich nicht, wo wir Kontakte sehr, sehr beschränken wollen. Das war vielleicht im Sommer, dass man auch zusammen in der Mittagspause einen Spaziergang gemacht hat, wenn man räumlich zusammen wohnte. Aber generell wäre es natürlich auch eine Option im Moment, dass man sich digital trifft in kleineren Gruppen, wo man auch noch die Möglichkeit hat, mehr emotional mitzuschwingen. Also wenn ich zwei, drei sozusagen Menschen am Bildschirm beobachte, habe ich noch eher die Möglichkeit, auch die emotionalen Ausdrücke mitzubekommen und zu bewerten. Und das wird sicherlich auch nie eine Live-Begegnung ganz auffangen, aber das sind natürlich Möglichkeiten, die auch sehr, sehr wichtig sind. Ja.
Frau Grönes, Sie wollten noch was hinzufügen.
Ja, gerne. Ich möchte Ihnen da sehr beipflichten, Herr Professor Hagemann. Das ist auch meine Erfahrung, die ich jetzt mache. Ich bin ja viel in Gesprächen mit Personalern, mit Geschäftsführern und auch mit Führungskräften in Unternehmen und erlebe da auch tolle Ideen, die da aufgestellt werden, Führungskräfte, die sich eben auch verabreden mit ihren Mitarbeitern, nicht nur zum Besprechen der nächsten Arbeitsschritte, sondern zu einem virtuellen Kaffee trinken, wo man wirklich sagt, so, man nimmt sich den Kaffee zur Hand, setzt sich vor den Bildschirm und natürlich, klar, es ist nur digital, aber es hilft den Mitarbeitern sehr, denn diese Isolation zu Hause macht ja viel mit den Arbeitnehmern und dieses Stichwort Arbeitsgesundheit, Arbeitsschutz, was da ja auch hintersteckt, und auch die Verantwortung des Arbeitgebers mit umfasst. Er ist ja dafür auch mit zuständig während der Arbeitszeit. Da sind wirklich kreative Ideen gefordert, erlebe ich auch viel. Also ich höre da einige sehr spannende Ansätze, wie man die Mitarbeiter hier einbinden kann, um eben sie nicht in eine soziale Isolation zu drängen zu Hause.
Dennoch gilt es ja auch, klare Grenzen zu ziehen zwischen beruflichen und privaten. Das ist ja so die Kehrseite des Homeoffice oder überhaupt des digitalen, modernen Berufslebens, dass man eben doch auch noch abends mal kurz auf sein Smartphone guckt oder irgendwelche E-Mails sich anschaut und dann eben auch die Ruhezeiten, die ja eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind, nicht einhält. Frau Böning, denken Sie, da müsste es noch mehr Regeln geben, auch gerade jetzt fürs Homeoffice?
Also die Regeln sind erstmal da. Das heißt, das Arbeitszeitgesetz, wie Frau Grüne das sagte, gilt vollumfänglich auch im Homeoffice. Es ist die Frage der Durchsetzung dieser Regeln. Das ist schwieriger. Und das ist natürlich durch die räumliche Entfernung und fehlende Einbindung in die betrieblichen Strukturen deutlich schwieriger im Homeoffice zu bewerkstelligen als eben im Betrieb. Deswegen, es braucht dringend Durchsetzungsinstrumente, damit die Beschäftigten ihre Ruhezeiten oder Ruhepausen einhalten können, damit die Arbeitszeiten nicht ausufern. Und das ist zum einen das Instrument der Arbeitszeiterfassung, Auch hier gilt, im Homeoffice sind oder auch jenseits der betrieblichen Grenzen sind unzählige Instrumente vorhanden, wie man Arbeitszeit erfassen kann. Und man muss sie auch erfassen, muss man dazu sagen. Arbeitgeber sind spätestens seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom letzten Jahr, Mai 2019, verpflichtet, Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten zu erfassen.
Wobei die meisten Unternehmen das ja eigentlich nicht tun, oder?
Es tun sehr viele nicht, ja. Also die meisten Unternehmen erfassen die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten. Ob das jetzt für Homeoffice genauso gilt wie vor der Zeit der Corona, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist die Tendenz, ich würde mal sagen, 60-70% der Unternehmen erfassen in irgendeiner Art und Weise die Arbeitszeiten oder lassen sie erfassen durch die Beschäftigten. Denn ungefähr ein Drittel der Unternehmen findet immer noch keine Zeiterfassung statt. Das ist insofern ein rechtswidriger Zustand und er ist auch im Homeoffice rechtswidrig. Und Zeiterfassung gibt beiden Seiten im Übrigen Transparenz. Die Arbeitgeber sehen und wissen, was haben die Beschäftigten eigentlich an einem Tag geleistet an Arbeitszeit. Und Beschäftigte haben Klarheit darüber, oh, jetzt gerate ich gerade in einen Überstundenbereich. Also gerade in einen Bereich, wo ich eigentlich mehr Arbeit leiste. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird das wieder ausgeglichen? Durch eben Ausgleichszeit oder die Möglichkeit, am nächsten Tag die Arbeit später zu beginnen und.
Das heißt, wenn es keine Zeiterfassung gibt, ist es für mich ratsam, wenn ich im Homeoffice arbeite, dass ich meine Arbeitszeit dokumentiere?
Das ist ratsam in jedem Fall. Ja, einfach um Selbstkontrolle zu behalten. Aber eigentlich gehört in jeder guter Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten auch das Thema Arbeitszeiterfassung. Wie gesagt, das ist sowieso Pflicht. Und in dieser besonderen Situation erst recht, wo der betriebliche Rahmen fehlt, der so ein bisschen die Arbeitszeit, sei es durch Öffnungszeiten des jeweiligen Unternehmens, sei es durch Schichtsysteme oder wie auch immer, nicht geframed ist. Also, das habe ich ja im Homeoffice gerade nicht.
Ich würde gern direkt nochmal anschließen, Frau Böning, weil Sie das Thema Verpflichtung ansprechen. Da sind die Meinungen ja durchaus kontrovers. Es gibt das EuGH-Urteil, das Sie sicherlich meinen, aus Mai 2019. Aber da sind sich eigentlich die Gelehrten in Deutschland überwiegend einig, dass es zunächst einmal die Verpflichtung der Nationalstaaten begründet, also auch von Deutschland, ein System einzurichten, mit dem die von jedem Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Ja, es gibt ein Urteil des Arbeitsgerichts Emden, das tatsächlich gesagt hat, die Arbeitgeber seien auch in der Pflicht, heutzutage das schon so umzusetzen, steht damit aber recht alleine. Und dann müssen wir natürlich immer aufpassen, dass wir differenzieren. Das Arbeitszeitgesetz ist ja ein reines Ordnungswidrigkeitengesetz. Und die Frage der Bezahlung von Arbeitszeiten, Überstunden, was natürlich wichtig ist für die Arbeitszeiterfassung. Und dann zu sehen, gibt es Überstunden, nochmal ein anderes Thema. Denn ich sag mal, die Arbeitszeit-Ordnungswidrigkeitsthematik, die geht ja erstmal nur dahin, ich darf nicht mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten. Aber mein Arbeitsvertrag sagt ja meistens, es sind 8 Stunden, gegebenenfalls sogar weniger. Und da muss man immer noch mal unterscheiden. Aber ich gebe Ihnen absolut recht. Die Frage der Erfassung ist sehr wichtig, vor allem im Homeoffice noch mal wichtiger geworden. Zu erfassen durch das Gesetz, wie wir es heute haben in Deutschland, sind nur die Überstunden. Und zwar diejenigen, die über die 8 Stunden am Tag hinausgehen, was das Arbeitszeitgesetz sagt. Mit dem Vorbehalt, dass es darüber gewisse Streitigkeiten mittlerweile gibt. Und wir erwarten, dass sich da demnächst gesetzliche Änderungen neu ergeben.
Ja, und telefonisch erreicht hat uns Ulla Rüping aus Oldenburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ihr Anliegen, Ihre Frage?
Also eine Frage habe ich keine, aber ein Anliegen habe ich, was mich schon seit Monaten beschäftigt, seitdem diese Diskussion mit Homeoffice, oh, alles toll und wunderbar ist. Ich bin selbst Gewerkschafterin seit 50 Jahren und ich vermisse die Diskussion oder überhaupt, dass es angesprochen wird, sowohl in den Nachrichten als auch in den Medien, über die Frage der Arbeitsplatzgestaltung. Wir haben Jahrzehnte dafür gekämpft. Es gibt eine Bildschirmvereinbarung, die auch andere Leute nicht so genau wissen. Also da, wo es keine Betriebsräte gibt oder so, ist ja Kraut und Rüben. Und das ist meine Sorge. Da gehen die Leute nach Hause, sitzen am Küchentisch, sitzen auf dem Sofa, liegen im Bett oder wie auch immer. Ich finde, das kommt auf jeden Fall zu kurz.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Das haben sicherlich auch einige schon bemerkt im Homeoffice. Einige haben vielleicht auch schon Rückenschmerzen. Frau Böning, können Sie diese Beobachtungen teilen? Also fallen die ergonomischen Standards jetzt hinten runter?
Ja, das ist durchaus auch, das ist zu beobachten, auf jeden Fall. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass im Rahmen von Ausgestaltung im Homeoffice, und damit meine ich erstmal sozusagen die betriebliche Ausgestaltung, zum Beispiel über Betriebsvereinbarungen, darauf Wert gelegt wird, dass Arbeit und Gesundheitsschutz einen hohen Stellenwert hat und dass bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, Stichwort Gefährdungsbeurteilung, die dazu führen, dass das Arbeiten im Homeoffice eben ergonomisch und gesund bleibt. Und da hat die Kollegin aus Oldenburg vollkommen recht. Wir haben jahrzehntelang um gute und auch gesunde Arbeitsbedingungen in Betrieben und Dienststellen gekämpft. Und es darf nicht sein, dass jetzt im Zusammenhang mit der Digitalisierungsdebatte, mit der Homeoffice-Debatte, diese Standards sozusagen unter den Tisch gekehrt werden. Da gebe ich hier völlig recht. Es wird sicherlich nicht möglich sein, die betrieblichen Rahmenbedingungen 1:1 bei der Arbeit von zu Hause abzubilden. Aber hohe Schutzstandards sind hier auf jeden Fall notwendig und auf jeden Fall zu fordern und im Übrigen auch durch einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Das heißt, spätestens in dem Moment, wo wir einen gesetzlichen Ordnungsrahmen zur Gestaltung der mobilen Arbeit haben, müssen die Verantwortlichen in der Politik auf den Arbeit- und Gesundheitsschutz da sehr stark in Fokus nehmen.
Wobei für den Arbeitgeber ist es ja zuweilen schwierig, das zu beurteilen, wie der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zu Hause tatsächlich arbeitet, weil der Arbeitgeber hat ja eigentlich keinen Zutritt zur Privatwohnung oder wie ist das geregelt, Frau Grüne?
Ja, Sie sprechen das Dilemma an, das da herrscht und auch schon seit vielen Jahren herrscht an dieser Stelle. Wir bewegen uns beim Homeoffice im Privatbereich des Arbeitnehmers und dort hat der Arbeitgeber ja kein Zutrittsrecht und auch nicht nur eigentlich kein Zutrittsrecht, sondern er hat keins. Wie geht man aber damit um? Da muss ich den beiden Vorrednerinnen, natürlich Frau Böning, aber auch der Dame aus Oldenburg auch recht geben. Es ist wie folgt. Der Arbeitsschutz, der Gesundheitsschutz, der endet nicht vor unserer Haustür, wenn wir zu Hause arbeiten. Der Arbeitgeber bleibt zuständig und verantwortlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, auch dann, wenn der Arbeitnehmer im Homeoffice arbeitet.
Aber, das heißt, man darf ihn dann doch bei einem Bürostuhl, bei einem neuen Bürostuhl in die Pflicht nehmen.
Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir da rangehen. Also was heißt das? Der Arbeitgeber muss dafür Sorge tragen, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz gewahrt wird. Und jetzt fragt man sich, wie kann man das gestalten, wie kann man das umsetzen zu Hause? Und da könnte man natürlich daran denken, immer dann, wenn ich Homeoffice vereinbare, begründet das automatisch das Recht, dass der Arbeitgeber jetzt zu mir nach Hause kommen darf und mal gucken darf, wo ich denn arbeite. Das ist nicht so. Und weil wir das eben so nicht haben, muss der Arbeitgeber hier anders rangehen. Und im Arbeitsschutzgesetz, die zentrale Norm an dieser Stelle, gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die hier helfen können. Das ist erstmal zum einen die Informationspflicht des Arbeitgebers, die Unterweisungspflicht und auch die Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers. Hier in dieser Situation, wo sich das so stark in den Privatbereich verlagert, ist es aus meiner Sicht so, dass die Arbeitnehmer mehr, ich sag mal, in die Verantwortung gezogen werden sollen. Jetzt weiß ich, dass viele Aufschreie kommen, so meine ich es aber nicht, sondern die müssen an die Hand genommen werden und müssen angeleitet werden, worauf sie zu achten haben. Das heißt, der Arbeitgeber hat zu informieren darüber, wie eine ergonomische Sitzhaltung zu erfolgen hat, wie Lichteinfall ist, wie Fluchtwege zu gestalten sind. All diese Dinge, wie zwischendurch wechselnde Tätigkeiten im Stehen, Sitzen und so weiter. Das gilt ja auch im Büro, das gilt auch zu Hause. Nur zu Hause kann der Arbeitgeber es nicht kontrollieren. Er muss hier informieren. Aus meiner Sicht darf es sich nicht zu leicht machen. Frau Merkel hat selbst in einer der letzten Pressekonferenzen rund um Corona gesagt, Stichwort Gesundheitsschutz zu Hause darf nicht zu kurz kommen und soll auch künftig mehr kontrolliert werden. War ausdrücklich gesagt, habe ich mir dicke angemalt in den schriftlichen Dokumenten dazu. Diese Kontrollen, glaube ich, werden in Zukunft mehr kommen.
Aber ist denn der Arbeitgeber jetzt, mal um konkret zu werden, auch verpflichtet, den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auch finanziell zu unterstützen beim Gesundheitsschutz? Also da geht es ja um die Ausstattung, um den Arbeitsplatz zu Hause.
Da kommen wir, und jetzt müssen Sie umgekehrt auch wieder sagen, wir sind zu Hause in der Wohnung. Verpflichtung würde ja bedeuten, dass der Arbeitnehmer es annehmen muss. Und die wenigsten Arbeitnehmer, die ich kenne, wollen das tatsächlich. Aber da, glaube ich, tut der Arbeitgeber gut dran, das eine oder andere anzubieten. Denn nur ein dauerhaft gesunder Arbeitnehmer bleibt mir auch als Arbeitskraft erhalten. Der ist auch dauerhaft dann nur zufrieden. Und in Zeiten von Fachkräftemangel tue ich gut daran als Arbeitgeber, auch diese Zufriedenheit und Gesundheit zu erhalten. Und da erlebe ich, also ich in der Versicherungsbranche als Beispiel erlebe ich es gerade sehr viel. Die sagen tatsächlich, hier habt ihr die Bürostühle, nehmt die mit nach Hause, den großen Bildschirm macht und sorgen dafür, dass die Arbeitnehmer zu Hause gut ausgestattet sind.
So wie wir das auch bei SAP gehört haben. Bei mir im Studio ist Thomas Meinhardt, der genau auch eine Hörerfrage dazu hat.
Ja, hatten wir den Fall am Telefon, dass jemand schilderte, der Arbeitgeber hat vor dem Büro Homeoffice ein Foto angefordert oder ein kleines Video. Jetzt wissen wir nicht, hat er es angefordert oder hat er darum gebeten oder hat er es verlangt. Ist ja vielleicht auch unerheblich. Das Foto, ist das vielleicht eine gute Zwischenlösung für den Besuch zu Hause und gar keine Auskunft?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Das überschreitet die Grenze der Privatsphäre hier des Arbeitnehmers. Das zu verlangen, kann er nicht tun. Was ich selbst schon mal anrege in der Beratung ist, eine Ferndiagnose anzubieten. Natürlich kann ich dem Arbeitnehmer sagen, wenn du magst, komme ich mal vorbei. Jetzt in Zeiten von Corona höchst fraglich. Gehen wir von der Zeit danach aus. Frage, kann das gefordert werden, dass der Arbeitgeber das anbietet? Zumindest aber sagt, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Und dazu gebe ich dir ein paar Tipps, wie du es besser gestalten kannst. Und Sie müssen es aber natürlich auch. Ich kann natürlich nicht kontrollieren, arbeitet er jetzt wirklich an seinem Büroplatz im Büro zu Hause oder sitzt er doch am Küchentisch oder lümmelt auf dem Bett rum, weil es da gerade mal so schön ist. Ne? Also da ist die Grenze erreicht.
Und weitere Fragen?
Ja, wenn man freiwillig weiter wegzieht in den Corona-Zeiten schon, man nimmt also den Arbeitsplatz und damit auch der Arbeitsweg wird verlängert, aber man ist zu Hause, wohnt billiger und vielleicht auch großzügiger und hat damit auch den Platz für ein Arbeitszimmer. Wird das gefördert vom Arbeitgeber? Beziehungsweise was ist dann danach, nach Corona, wenn man dann wieder vielleicht ins Büro muss mehr, aber trotzdem einen weiteren Weg hat? Also freiwillig weiter wegziehen, um einen größeren Arbeitsplatz zu haben. Ist das eine Lösung?
Die Wege, die Anfahrt und der Weg ist grundsätzlich in der Verantwortung des Arbeitnehmers. Also das bleibt etwas, was keine Arbeitszeit ist, grundsätzlich. Und was dementsprechend auch, wofür keine Kosten zu tragen sind. Aber auch hier muss man natürlich gucken, empfehlen sich natürlich Regelungen zwischen den Parteien. Dass man dort etwas sich überlegt, was macht Sinn, spalte ich den Arbeitsplatz auf? Man sollte es ausdrücklich festhalten, dass diese Zeiten dann keine explizite Arbeitszeit sind, um diese Diskussion und Streit zu vermeiden.
Die Einrichtung des Arbeitszimmers, da spielt beim Büro die Arbeitssicherheit eine Rolle. Da muss man einen Feuerlöscher haben und Ähnliches. Kann der Arbeitgeber so etwas auch zu Hause verlangen, ein gewisses Mindestmaß an Betriebssicherheit und das kontrollieren? Oder macht er nur Vorschläge oder ist das gänzlich Privatsache?
Verlangen kann er es nicht, weil wir eben da den grundgesetzlich geschützten Raum, Privatraum haben. Aber er tut gut daran, diese Dinge zu empfehlen. Und da sollten sich die Arbeitgeber in der nächsten Zeit viel Mühe zu machen, sich zu überlegen, wie informiere ich die Arbeitnehmer, wie kriege ich diese wichtigen Informationen, die wir im Büro natürlich automatisch durch die Arbeitssicherheitsfachkräfte erledigen lassen, wie kriege ich das auch als Information an die Arbeitnehmer, um meinen gesetzlichen Pflichten, die bestehen, auch gerecht zu werden.
Eine Empfehlung von einem Arbeiter aus dem Homeoffice, jetzt gerade auf dem Spaziergang, aber er hat angerufen und gesagt, ich habe mir einen Aufsatz für den Schreibtisch gekauft. Da stelle ich die Tastatur und auch ein oder sogar zwei Monitore drauf und das kann ich hochfahren. Das ist dann zwar nicht ganz so komfortabel wie ein hochfahrbarer Tisch, aber eben die Möglichkeit, mal 5 Minuten im Stehen zu arbeiten und den Rücken zu entlasten. Also solche Hilfsmittel, das ist eines. Gibt es vielleicht noch mehrere oder da gibt es da eine größere Auswahl?
Da würde ich, glaube ich, lieber an Herrn Hagemann abgeben
in dieser Runde, wie man sich provisorisch. Ja. Aber vielleicht gibt es ja noch Tipps, wie man trotzdem auch genau seinen Arbeitsplatz so gestaltet, dass man sich auch wohlfühlt und dass er auch nicht so in seinen privaten Bereich eindringt. Herr Hagemann, haben Sie da noch Tipps?
Ja, also ganz viel, aber erstmal nochmal zur Gesundheit. Ich glaube, ganz wichtig ist Sensibilität und auch Haltung. Mhm. Ich glaube, man kann nicht alles kontrollieren und bei Gesundheit geht es dann letztendlich um Verhalten. Meinetwegen, wenn ich einen Bürostuhl bekomme, auch von der Firma, hilft es mir nicht, wenn ich nicht wirklich weiß und nicht motiviert bin, den richtig einzustellen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und da merke ich immer wieder, da hört es doch dann auf, da ist das Wissen nicht vorhanden, auch nicht die Sensibilität. Und da ist, glaube ich, die direkte Führungskraft auch als Vorbild ganz wichtig, dass sie das thematisiert, auch in den Gesprächen mit den Mitarbeitenden und dann halt auch insgesamt reflektiert. Ja, provisorisch im Stehen arbeiten wäre natürlich besser, wenn das dann auch wirklich sozusagen ein professioneller, hochfahrbarer Tisch ist, aber das ist für viele sicherlich nicht leistbar. Generell, was kann man sagen? Ganz wichtig ist es, dass man sich eine feste Arbeits- Arbeitsstätte sucht in der Wohnung oder wenn man tatsächlich am Küchentisch arbeitet, dass man dann bedenkt, es gibt so Effekte, wir sprechen von Konditionierung. Also wir verstricken uns auch unbewusst mit unserer Umgebung. Vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn Sie auf eine Rolltreppe zugehen und wollen die schnell hochgehen, die ist aber gar nicht angestellt, dann tritt man irgendwie so ins Leere. Das ist ein ganz komisches Gefühl, weil unbewusst wir schon ein motorisches Programm angestellt haben, so einen rollenden Schritt. Und das ist in unserem ganzen Leben so, wenn wir ins Büro kommen, haben wir schon eine gewisse Haltung, wir haben schon eine gewisse körperliche Aktivierung. Wenn wir jetzt an unseren Küchentisch kommen und der ist mit Arbeit verbunden und konditioniert, dann haben wir da auch schon eine gewisse Haltung, die wir mitnehmen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn wir den Feierabend wollen. Und insofern ist es ganz wichtig, die klaren Grenzen zu ziehen zwischen Arbeit und privat, gerade zu Hause. Das heißt, dass ich, wenn ich das räumlich kann, ist es natürlich optimal. Das wird bei vielen nicht möglich sein. Aber dass ich dann nach der Arbeit meinen Laptop wegräume, meine Tastatur wegräume, vielleicht auch wieder die Blumen auf den Tisch stelle, vielleicht auch rausgehe, einen Spaziergang mache, also Rituale finde, um wirklich abzuschalten, dass ich auch von der Umgebung räumlich einen Unterschied bemerke. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sonst das völlig verschwimmt, unsere Grenzen. Und das andere ist natürlich, dass zum Beispiel heute viele ja, ihre Geräte sowohl beruflich als auch privat nutzen. Also ich bin dann nach der Arbeit immer noch an meinem Laptop, weil ich privat irgendwas nachschlagen will oder mir irgendetwas angucken möchte. Und dann bekomme ich die dienstliche E-Mail. Und wenn ich eine E-Mail bekomme, ist es für einen Menschen sehr schwer, darauf nicht zu reagieren. Wir sind halt sehr neugierig und wollen wissen, was jemand von uns will. Und das setzt voraus, dass ich dann tatsächlich die Geräte, also unterschiedliche Handys, privat und dienstlich, auch Laptops, aber auch unterschiedliche Adressen habe, dass ich wirklich einen Cut machen kann. Und das wird jetzt in Zeiten von mobiler Arbeit immer wichtiger.
Ein Ritual kann ja auch zum Beispiel sein, dass man sich eine Krawatte anzieht morgens, obwohl man jetzt nicht ins Büro geht. Aber so eine Krawatte, die kann ja möglicherweise auch hilfreich sein bei diversen Videokonferenzen, die man über den Tag zu bestreiten hat. Viele Beschäftigte, die empfinden das ja inzwischen auch eher als anstrengend, sprechen schon von einer Zoom-Fatigue, also einer Zoom-Müdigkeit, die sich langsam breit macht, möglicherweise auch, weil die Kommunikation ja anders funktioniert im virtuellen Raum und manchmal ja auch gar nicht funktioniert. Und meine Kollegin Sandra Pfister, die hat sich das mal angeschaut.
Hallo.
Seht ihr mich?
Ja, liebe Kollegin, aber wir können dich nicht hören, weil du deine Stummschaltung nicht aufgehoben hast. Es passiert allen, auch der Kanzlerin.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Sie bekommt die Probleme mit der Videoschaltung bei dieser WHO-Konferenz im Mai selbst in den Griff. Inzwischen ist sie ein Videokonferenzen-Profi und hilft jetzt sogar jungen Leuten auf die Sprünge. So kürzlich bei einem virtuellen Treffen mit Azubis.
Haben Sie mein Bild?
Ich sehe Sie in voller Pracht.
Apropos volle Pracht. Merkel sitzt häufig vor einem Hintergrundbild, das das Bundeskanzlerinnenamt zeigt. Damit hat sie es vergleichsweise leicht. Eine weiße Wand kann eine sehr gute Wahl sein. Es sei denn, wir wollen etwas von uns preisgeben. Das Bücherregal ist zum Videokonferenzen-Hintergrund Nummer 1 avanciert. Wer die Inszenierung als Bildungsbürger satt hat, kann es mal mit der als Familienmensch probieren. Bleibt die Frage, ob durchs Bild laufende Kinder und Haustiere Männer sympathischer erscheinen lassen, Frauen aber unprofessionell. Michael Leitl, Strategiechef bei der Unternehmensberatung Tools of Innovators in Hamburg.
Ich finde, das hängt eigentlich nicht vom Geschlecht ab, sondern eher vom Kontext. Ich zeige mich halt dann leger, wenn wir uns informell treffen und wenn es dann um hochoffizielles Format geht, meinetwegen, wir haben eine Führungskräftekonferenz oder dergleichen, dann setze ich den Rahmen eben anders.
Kameraleute empfehlen weiches Licht von der Seite und eine Kamera auf Augenhöhe. Was im Zweifel bedeutet, den Laptop auf einem Bücherstapel platzieren. Gehört zu werden ist auch nicht ganz einfach.
Ich glaube, wir müssen abwechselnd sprechen. Irgendwie müssen wir das hinkriegen.
Mit dem Handzeichen vielleicht.
Unterbrechen sei oft gar nicht nötig, sagt Michael Leitl. Weil selbst Inszenierer und Vielsprecher sich online viel weniger ausleben könnten.
Tendenziell sind diese Runden doch eher noch stärker vom Schweigen geprägt, als wenn wir uns jetzt in der großen Wochenkonferenz mit 30, 40 Leuten treffen. Weil wenn die Moderatoren ihren Job gut machen, dann binden sie die Leute auch aktiv in die Diskussion ein.
Online-Konferenzen kämen zurückhaltenden KollegInnen sogar entgegen, findet Michael Leitl.
Ich kann dann auf Icons drücken, die ein Anheben signalisieren. Ich kann Fragen in einen Chat reinschreiben, wenn ich mich mit dem Mikrofon jetzt nicht so wohl fühle in dieser großen Runde. Und ich kann im Grunde eben per E-Mail auch Themen schon vorab in die Agenda mit einbringen.
Wer gerade nicht dran ist, darf die Kamera übrigens gerne ausschalten, findet er. Das Ausschalten wirke nicht voyeuristisch, sondern rücksichtsvoll. Ich nehme mich zurück, damit du die Bühne hast und damit das WLAN nicht überlastet ist.
Können Sie einfach mal kurz Ihr Bild wegmachen? Sie sehen zwar super aus, aber dann könnte ich Sie besser verstehen, weil die Internetverbindung nicht so besonders toll ist.
Aber wie schafft man es, die anderen wirklich anzusprechen und anzuschauen? Unmöglich, hat der Kommunikationsberater Dirk Eilert kürzlich in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova erzählt.
Weil wenn ich dir in die Augen gucke auf dem Monitor, gucke ich ja an meiner Kamera vorbei. Und du machst das Gleiche. Wenn ich dich wirklich angucken möchte, müsste ich direkt in die Webcam gucken.
Daran lässt sich vorerst wenig ändern. Zumindest nicht, solange es keine Kamera gibt, die in die Mitte des Bildschirms integriert ist.
Der direkte Blickkontakt, auch etwas, das im Homeoffice zuweilen verloren geht. Sandra Pfister war das mit einem Knicke für Videokonferenzen. Und wir machen jetzt weiter mit weiteren Hörerfragen und Thomas Meinert.
Ja, Kinder im Homeoffice ist für viele ein Problem. Kinder stören, die gucken nicht auf die Uhr. Welche Vereinbarung sollte man da mit dem Arbeitgeber treffen? Vielleicht so Kinderzeiten oder einfach Kinderauszeiten und sagen, abends, wenn die Kinder vielleicht vom anderen Elternteil betreut werden und mal auf den Spielplatz gehen. Also Kinder und Homeoffice.
Eine schwierige Herausforderung, Frau Gröne.
Ja, also ich habe bisher noch keine Regelungen dazu in schriftlicher Form gesehen oder auch in rechtlicher Form, weil dieses Thema natürlich vorrangig jetzt in dieser Pandemiezeit aufgekommen ist und da habe ich sehr viel Toleranz erlebt. Dass die Arbeitgeber einerseits sehr tolerant waren, aber auch die Kunden sehr tolerant waren, weil nämlich die Notsituation war, man ist zu Hause und die Kinder sind da. Ich denke, was ganz wichtig ist, was hier ein bisschen noch zu kurz gekommen ist, ist eigentlich die Frage für einen jeden von uns, die wir vielleicht jetzt mal probeweise im Homeoffice sind. Und ich sehe es jetzt die Probe, weil wir Corona haben. Wollen wir wirklich dauerhaft im Homeoffice arbeiten? Denn der Arbeitgeber kann uns ja, das hatte ich ja mal zuvor gesagt, grundsätzlich eigentlich nicht zwingen, ins Homeoffice zu gehen, wenn nicht eine entsprechende Regelung da ist. Und so sollte jeder für sich auch überlegen, ist das für mich eigentlich die richtige Form, weil ich dann auch mich konzentrieren kann, weil ich da nicht abgelenkt bin oder ähnliches. Regelungen für Kinder zu treffen, ich glaube, das ist nicht der Weg für die Zukunft an dieser Stelle. Aber dennoch, ich erlebe trotzdem auch viel gesellschaftliche Toleranz. Aber ein Punkt aufgegriffen, und das sage ich auch nochmal als Frau, tatsächlich glaube ich, dass die Kinder, die bei den Frauen im Hintergrund laufen, immer noch etwas kritischer gesehen werden als bei dem Mann.
Ah ja, in den Videokonferenzen, genau. Herr Hagemann, haben Sie noch einen Tipp für Homeoffice und Homeschooling bzw. Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen in einer Wohnung?
Ich glaube, das war jetzt gerade im ersten Lockdown einfach eine ganz, ganz schwierige Phase und ich glaube, da kann man auch nichts irgendwie schön und gut reden. Es hat sich jetzt natürlich entspannt. Es hängt natürlich sehr davon ab, welches Alter die Kinder haben. Wenn das jetzt kleinere Kinder sind, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, auch da nicht nur mit dem Arbeitgeber, sondern auch mit den Kindern Regeln zu finden. Ich habe das aber auch erlebt, dass die Arbeitgeber jetzt da eigentlich sehr entgegenkommend waren und auch dieser Notsituation, in der ja viele Eltern dann auch waren, auch darauf eingegangen sind. Und man kann natürlich hoffen, wenn wir nach Corona auch dann mobile Arbeit als eine Option, die man vielleicht ziehen kann, 2 bis 3 Tage die Woche oder vielleicht auch sehr individuell ausgestaltet, dass dann solche Fragen auch nicht mehr so eine Dringlichkeit haben.
Und eine andere Frage aus dem Homeoffice ist von Herrn Nierenberg: Werde ich, wenn ich zu viel im Homeoffice bin, von der Karriere abgehängt? Weil die anderen ja, ich sage es jetzt mal ganz böse, weiter kungeln im Büro.
Da kann ich tatsächlich was zu sagen, weil auch schon vor Corona haben wir zur mobilen Arbeit Untersuchungen gemacht und das war immer ein Thema. Also wenn man an sozusagen den ganzen Gesprächen in der Kaffeeküche und so weiter nicht teilnimmt, dann wird man natürlich auch eher mal übergangen, wer kommt jetzt in die nächste Weiterbildung, ja, und das ist dann vielleicht die Person, die gerade der Führungskraft über den Weg läuft oder viele informelle Informationen, und das ist ein Problem. Und vielleicht sitzen jetzt da viele in einem Boot, dann hebt sich das wieder auf, aber gerade wenn ich jetzt auch es so habe in Zukunft, dass einige vielleicht 3-4 Tage die Woche mobil arbeiten und andere immer im Büro sind, dann hat man da tatsächlich auch eine Ungerechtigkeit.
Ganz, ja. Eine ganz kurze Frage zum Schluss. Muss der Arbeitgeber für Zusatzkosten, Stromkosten, Heizkosten, Telefonkosten aufkommen?
Das ist eine sehr konkrete Frage am Schluss, Frau Gröne.
Die Frage ist, wie will man das beziffern? Also die Kosten können als Aufwendungsersatz geltend gemacht werden, wenn sie im überwiegenden Arbeitgeberinteresse sind. Dazu würde ich sicherlich die Stromkosten, die Zusatzkosten zählen. Aber wie wollen Sie das beziffern? Und da kommen wir zum Ausgang zurück. Wir müssen miteinander reden. Oft wird sowas im Gehalt eingepreist. Das ist beispielsweise bei Außendienstmitarbeitern so. In der jetzigen Situation entsteht da gerade viel Unzufriedenheit bei Arbeitnehmern. Und deswegen nochmal mein dringender Appell, sprechen Sie miteinander mit dem Arbeitgeber als Arbeitnehmer oder nehmen Sie das als Regelung in den Betriebsvereinbarungen auf, wo man auch regeln kann, dass es eben nicht erstattet wird. Auch das sehe ich häufiger, aber es sollte geregelt werden.
Das ist ein Tipp am Ende dieser Sendung, am Ende des Marktplatz zum Thema Homeoffice. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen für zu Hause, für das mobile Arbeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage vielen Dank fürs Zuhören. Im Studio war Eva Bahner.